die Gemeinde, um die siegende Gemeinde, die singende Gemeinde, die betende Gemeinde, die glaubende Gemeinde, ja, die triumphierende Gemeinde. Denn es ist des Vaters Wille, hat Jesus einmal gesagt, euch das Reich zu geben. Egal wie groß wir sind, wie reich, wie arm wir sind, Gott will uns beschenken mit seiner Herrlichkeit. Siegende Gemeinde, triumphierende Gemeinde, Lob und Dank. Ich freue mich für alle, die gekommen sind, und ich lade euch wieder ganz herzlich ein, die alten Predigten zu hören, nachzuhören. Wir haben gute Predigten diese Woche gehabt über die inneren Feinde. Wo sitzt der Teufel? Wo wohnt er? Der wohnt nicht irgendwo in den Wolken, nein, er sitzt in Menschen ganz persönlich. Da werden manche von Gott geleitet und manche werden von den Dämonen geleitet. So, und wir wollen uns vom Heiligen Geist leiten. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Siegende Gemeinde ist eine von Geist Gottes geleitete Gemeinde. Also, wir hatten gute Themen. Wir sind unsere wahren Feinde, der Mensch und sein Ego. Und vorher geöffnete Augen, dass wir den Feind erkennen, dass wir überhaupt merken, dass es den gibt. Die meisten glauben, ja, wir leben in Frieden. Friede, 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 keine Gefahr. Und plötzlich sind wir überfallen. Und plötzlich werden wir ausgeraubt. Und plötzlich sind wir betrogen, verführt und was auch immer ist. Mittwoch werden wir das Thema haben, was jeder wissen kann, muss und wird. Es wird kein Geheimnis mehr geben. Alle Geheimnisse werden offenbart. Ich werde über die Offenbarung sprechen. Dann am Freitag wird das Thema sein, bist du ein Besitzer oder bist du ein Besessener? Das ist die Wahl. Ein Besitzer zu sein oder ein Besetzter. Dann am Samstag wird das Thema sein, ruf nicht die Geister. So viele Menschen rufen die Geister, reden dummes Zeug. Unser Mundwerk ist unser großes Problem. Wenn wir unseren Mund halten würden, wir würden viel mehr die Wunder Gottes erleben. Ruf nicht die Geister. Da unterhalten sich zwei Rabbiner und ein Rabbiner fragt den anderen, sag mal, wie kam der Teufel in die Arche? Wie hat der Teufel die Sintflut überlebt? Dann sagt der Rabbiner, denkt ein bisschen nach, da war der stellische Esel und er wollte nicht in die Arche gehen. Da hat nur den Esel ein bisschen angeschubst, du alter Teufel, geh in die Arche. Und so kam der Teufel. Der wurde gerufen und so ging er in die Arche mit rein. Der hat's überlebt. Noah hat ihn gerufen, du alter Teufel. Wir sollten ihn gar nicht rufen, ihn gar nicht einladen, ihn gar nicht bitten. Bei ihm keine Dienste in Anspruch nehmen. Also, ruf nicht die Geister. Und Sonntag, höre unaussprechliche Dinge. Ja, gute Nachrichten für euch. Fange ich heute an mit der siegreichen Gemeinde. Die Gemeinde Jesus ist eine kämpfende Gemeinde. Und ich sage noch eine Wahrheit und ich werde einige Wahrheiten noch weiter versuchen rüberzubringen. Die Gemeinde Jesus ist eine bekämpfte Gemeinde. Bedrängt von allen möglichen Seiten. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Also das ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist, wo Jesus regiert, wo Jesus angebetet wird, wo man seinen Sieg preist, das ist die Gemeinde Jesu. Jesus ist nicht in jeder Gemeinde, er ist nicht in jeder Kirche. Er sagt, wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Ganz einfach, einfache Lösungen. Er ist in unserer Mitte, wo er das Sagen hat, wo man auf ihn hört, Herr, was hast du zu sagen? Was willst du, dass wir tun? Was ist dein Wille? Die Gemeinde Jesu ist eine siegende Gemeinde, weil Jesus an der Gemeinde arbeitet, weil er zum Wort kommt, weil man auf ihn achtet, weil man ihn bittet, komm in unsere Mitte, Herr. Das ist ganz wichtig, dass wir Gott immer wieder bitten, komm in unsere Mitte. Übernimm du die Kontrolle, die Herrschaft, das Sagen. Die Gemeinde ist siegreich, weil sie nicht nach den Gesetzen dieser Welt lebt, sondern ein übernatürliches Leben führt. Übernatürlich, sie ist vom Willen Gottes regiert, sie wird vom Wort Gottes regiert, vom Heiligen Geist regiert. Gott hat das Sagen. Deshalb sind wir Sieger. In dem Augenblick, wo Gott das Sagen nicht mehr bei uns hat, sind wir Verlierer. Nehmen wir ab, bauen wir ab. So, diese Art von Gemeinde, die siegende Gemeinde, ist eine triumphierende Gemeinde. Jesus schickt uns wie Schafe mitten unter die Wölfe und sagt, seid klug und ohne falsch. Also das ist die siegende Gemeinde, damit so ein bisschen weiß, um was es geht heute. Jesus hat auch über die Gemeinde einige Worte gesagt, hat die Gemeinde vorbereitet. Jesus hat nicht die Gemeinde, solange er lebte, gegründet, sondern er hat nur die Jünger zusammengeholt. Aus euch wird die Gemeinde werden. Das waren so verschiedene Charaktere, so verschiedene Temperamente, so verschiedene Einstellungen. Und Gott hat durch den Heiligen Geist ja alle zusammengeschmolzen zu einer großen Familie und Jesus sagt dann, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde ist der Leib des Herrn. Die Gemeinde gehört Jesus, nicht dem Matutis und nicht irgendeinem Pastor, nicht irgendeinem Evangelisten, nicht irgendeinem Christen. Meine Gemeinde. Leute, hört mir diese Dummheit auf. Es ist Gottes Gemeinde, Jesus Gemeinde, Gemeinde des Heiligen Geistes. Gehört keinem Menschen. Keiner kann die Gemeinde pachten, auch nicht der Papst. Es ist mein Reich, sagt Jesus. Und mein Reich ist nicht von dieser Welt. Nur nebenbei. So, die Gemeinde steht über alle Fürstentümer, über alle Engel, über alle Gesetze, über alle Weltstatthalter, die die Welt regieren wollen. Die Gemeinde Jesu wird vom Haupt regiert, vom Kopf. Und der Kopf ist Jesus Christus, nicht der Satan. Und nicht irgendwelche Mächte, Politiker oder Parlamente oder Organisationen. Satan versucht immer wieder, die Gemeinde unter der Kontrolle zu bringen, oder seine Kontrolle, dass er das Sagen hat, durch Modetrends, durch Auswüchse, durch irgendwelche Extreme oder Prioritäten. Das müssen wir unbedingt, nein, wir müssen nur das tun, was Jesus will. Dein Wille geschehe. Satan versucht durch Einseitigkeiten die Gemeinde zu unterwandern, Streit und Spannungen in die Gemeinde zu bringen. Deshalb benutzt er meistens fleischliche Menschen, bei denen der Teufel im Herzen sitzt. Charaktere, die nicht erneuert worden sind. Er benutzt Menschen mit diesem falschen Ich. Weißt du, das Pöbelvolk hat den Israeliten so viele Probleme in der Wüste gemacht. Nicht die Israeliten. Die haben Gott vertraut, die sind mit Gott marschiert. Aber das Pöbelvolk, diese Ägypter, die mitgelaufen sind, die eingesehen haben, Gott segnet die Israeliten und wir wollen bei diesem Volk sein. Nur die Mitläufer haben Probleme gebracht. Und ich sage auch, in unserem Kreisen, in unserem Bereich, in unserem Leben bringen nur die Mitläufer Probleme. Echte Christen machen keine Probleme. Die lösen die Probleme. Aber die Falschen, die Egoisten, von denen ich gestern gesprochen habe, und die versuchen, die Gemeinde zu unterwandern, durch welche Art auch immer, aber die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, hat Christus gesagt. Die Gemeinde hat herrliche Aussichten, herrliche Zukunft. Die Gemeinde Jesu wird überleben, braucht sich keine Sorge machen. Ja, wir werden untergehen. Das Schiff Gemeinde geht nicht unter. Amen. Seid ihr einverstanden? Das Schiff Gemeinde geht nicht unter, auch wenn die Stürme noch so groß sind, auch wenn der Heiland schläft. Die Gemeinde geht nicht unter, auch wenn keine Zeichen und keine Wunder passieren. Die Gemeinde Jesu geht nicht unter, auch wenn keine Tote auferstehen und keine Kranke geheilt werden und keine Dämonen ausfahren. Die Gemeinde Jesu geht nicht unter, auch wenn es nur das nackte Wort Gottes verkündigt wird. Die Gemeinde Jesu ist mehr als nur eine Organisation, als irgendwelche Einrichtung und eine Institution. Weißt du, alles in der Welt geht unter. Die Demokratien gehen unter, die Monarchien gehen unter, die Tyrannen gehen unter. Aber das Reich Gottes geht nicht unter. Halleluja. Praise Gott. Ich bin so dankbar, zur Gemeinde Jesu zu gehören. Wenn du irgendwo dazugehören willst, dann bleib bei der Gemeinde und bleib in der Gemeinde, im Schiff. Steig nicht aus der Gemeinde Jesu aus. Weißt du, gehört zu der Gemeinde Jesu, nicht zu irgendeiner Organisation, zur Gemeinde Jesu. Und der Herr tat hinzu, die da gläubig wurden. Apostelgeschichte 2, zu der Gemeinde. Der Herr tut Menschen hinzu. Und da, wo der Herr dich hinzugetan hat, da bleib in der Arche, woanders gehst du unter. Die ganzen Organisationen gehen unter, was schon alles untergegangen ist. Wie viele Reiche, weißt du, die nennen sich noch Reiche, Frankreich. Verstehst du? Die haben einen Präsidenten, der sogar verhaftet wurde diese Tage. Verstehst? Das sind die Reiche, das sind die Mächte dieser Welt. Jesu Reich geht nie unter. Und Jesu Reich ist auch nicht die katholische Kirche, obwohl sie sehr lange gedauert hat, 2000 Jahre schon inzwischen. Die Gemeinde Jesu ist kein wilder Haufe. Ich will nur die Gemeinde darstellen. Viele Menschen haben ein ganz falsches Bild von der Gemeinde. Die denken, das ist ein Kaninchenzuchtverein. Nein, die Gemeinde ist mehr als nur eine Gruppe. Die Gemeinde Jesu, Apostelgeschichte 2, sie waren ein Herz und eine Seele. Das waren die Christen. Wie kann man, weißt du, alle haben das Gleiche gedacht, alle haben das Gleiche gefühlt, alle wollten das Gleiche, alle haben das gleiche Ziel erreicht. Apostelgeschichte 4, 32 nochmals. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer sagte von seinen Gütern, das ist mein Geld. Das ist mein Sitzplatz. In der Gemeinde Jesu, da hat niemand Plätze reserviert, niemand irgendeinen Besitz. Das ist mein Kiez. Nein, sondern sie hatten alles gemeinsam. Sie hatten alles gemeinsam. Kannst du dir vorstellen, die Gemeinde Jesu ist Sozialismus pur. Das wollten die Sozialisten schaffen, das wollte Karl Marx. Das war seine Idee. Aber ohne den Heiligen Geist und ohne Gott und ohne Jesus Christus haben wir Kommunismus und nicht das, was wir hier erleben und gesehen haben. Ein Herz und eine Seele. Der Herr tat zur Gemeinde, die da gläubig wurden. In der Gemeinde Jesus sind nur Gläubige. Und wir haben natürlich auch sehr viele Ungläubige in der Gemeinde. Aber die sind nur Mitläufer. Die erreichen das Ziel nicht. Die gehören nicht zu der siegreichen Gemeinde. Die werden sich nachher wundern. Wo sind die geblieben alle? Wenn die Entrückung stattfindet. Der Herr kennt die Seinen. Ich kenne nicht alle wahren Christen. Aber Jesus kennt jedes Herz, jede Seele, jede Einstellung. Der Herr kennt die Seinen. Und deshalb, Jesus muss uns aufnehmen in der Gemeinde. Und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. 3000 Seelen auf einmal. Stell dir mal vor, 3000, so ganz schnell, dir nichts, mir nichts. Die werden in die Gemeinde eingegliedert. Der Heilige Geist kennt die Herzen. Der gehört dazu und der nicht. Den kannst vergessen. Und du kannst viele vergessen. 2 Millionen sind ausgezogen aus Ägypten und nur 2 kamen ins gelobte Land. Schrecklich. Wer nicht vom Heiligen Geist hinzugetan wurde zur Gemeinde, und ich möchte jetzt über die siegreiche Gemeinde einige Sachen sagen, der wird sich wundern. Wer nicht vom Heiligen Geist in der Gemeinde eingepflanzt wird, der wird sein blaues Wunder erleben. Wenn die Stürme kommen, wenn die Katastrophen kommen, wenn Krankheiten kommen, wenn Probleme kommen, wenn Sorgen kommen, wenn die Nöte aufbrechen. Weißt du, wenn du nicht vom Heiligen Geist zur Gemeinde hinzugetan wurdest, du wirst den Stress der Gemeinde nicht überleben. Du wirst den Stress der Gemeinde nicht überleben. Weißt du, da kriegen sich Geschwister in die Haare, und zwar die Falschen. Die kriegen sich in die Haare, die werden sich streiten. Du sagst, und das will Gemeinde Jesus sein, so menschlich, so ist menschelt. Du wirst blaue Wunder erleben, wenn die Anfechtungen kommen. Und in der Gemeinde gibt es eine ganze Menge Anfechtungen. Ich diene schon über 40 Jahre der Gemeinde und ich habe so viele Dinge erlebt, dass man sagt, Mai, ist das, lieber hüte ich einen Sack Flöhe als eine Gemeinde. Verstehst? Lieber hüte ich einen Sack Flöhe. Die Kämpfe in der Gemeinde, dann die Leiden der Gemeinde. Mangel, Probleme, finanzielle Nöte, geistliche Nöte, verschiedenste Art Nöte, dann die Stürme, dann die Verführungen, dann die ganzen Irrlehrer. Die schießen wie Pilze aus dem Boden, da eine Irrlehre, dort eine Irrlehre. Und weißt du, der Teufel setzt persönlich Leute bestimmt in die Gemeinde und pflanzt so Schläfer, Isebels oder wie die auch immer heißen mögen, die Leute. Die werden hineingepflanzt, so die fleischlich geblieben sind, die nur menschlich denken, nur irdisch denken, nur vereinsmäßig denken. Die werden in die Gemeinde so eingeschleust, so Stasi-Mitarbeiter aus dem Untergrund des Teufels. Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht sehen. Deshalb, die Siege in der Gemeinde ist etwas ganz Außergewöhnliches. Außergewöhnliches. Die Siege in der Gemeinde ist eine geläuterte Gemeinde. Deshalb diese ganzen Stürme in der Gemeinde. Gott sei Dank, dass die gibt. Dass viele trockene Christen, lasche Christen, oberflächliche Christen, die können sich gar nicht halten. Wenn der Sturm hinweggeht, dann werden sie weggeblasen. Die sind noch gar nicht richtig dabei und schon sind sie weggeblasen. Die Gemeinde Jesu wird geschüttelt. Ist eine bedrohte Gemeinde. Ich spreche von der siegreichen Gemeinde. Ganz bewusst. Die Gemeinde Jesu wird siegen. Die Gemeinde, die ausgezogen ist aus Ägypten, wird in das gelobte Land einziehen und das gelobte Land auch einnehmen. So war es bei Israel und so wird es auch heute sein mit den Gläubigen. Aber nicht alle werden dabei sein. Die meisten werden untergehen. Die Erde wird sich auftun und wird sie verschlingen. Wo sind sie geblieben? Da fragst du dich manchmal, wo sind sie geblieben? So schön angefangen. Und deshalb sagt die Heilige Schrift, nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Die siegreiche Gemeinde ist eine bedrohte Gemeinde. Gott lässt es zu, die Bedrohung von den verschiedensten Seiten, damit die Mitläufer, die fleischlichen Menschen, die charakterlosen Menschen, die ungeistlichen Menschen, die Menschen ohne Fundament weggefegt werden. Die werden weggefegt. Wie sind so gekommen und sind wieder so schnell gegangen? Und verschwunden. Und fragst, was ist mit ihnen los gewesen? Unerlöste Menschen werden sich nicht in der siegreichen Gemeinde halten. Die werden gefressen von den Löwen und Bären und Wölfen. Die werden es nicht überleben. Sie werden fliehen, sobald sie den Löwen hören. Der Löwe brüllt. Weißt du, eigentlich, wir werden geschickt wie Schafe unter die Wölfe. Aber stell dir mal vor, wenn die Löwen kommen, was ist dann? Gott sei Dank, dass Jesus nicht gesagt hat, ich schicke euch unter einen Rudel Löwen. Ich schicke nur unter Wölfe. Da kann sie sich noch wehren unter Umständen. Sie werden von allen Seiten scheitern, die nicht gegründet sind, die kein Fundament haben, die nicht gefestigt sind im Glauben. Die siegreiche Gemeinde ist eine gefestigte Gemeinde. Die siegreiche Gemeinde hält sich an das Wort Gottes, hat ein Fundament. In Lukas Kapitel 22, Vers 31 hat der Herr zum Simon Petrus gesagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat dich begehrt oder euch begehrt, euch zu sichten, zu sieben wie Weizen. Satan hat euch begehrt. Der Teufel ist hinter dir her, hinter der siegreichen Gemeinde, hinter den siegreichen Christen, die das Ziel erreichen sollen. In der siegreichen Gemeinde sind nur ausgesiebte Menschen. Was sagst du da? Ausgesiebte Menschen, von Gott ausgesiebt, durch Leiden und Prüfungen und Tests, welcher Art auch immer, durch Stürme, durch Versuchungen, durch falsche Irrlehren. Ja, glaubst du immer noch an diesen alten Schmarrn? Ja, immer noch. In der siegreichen Gemeinde sind nur bewährte und gestandene Leute. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Das ist die bewährte Gemeinde, die siegreiche Gemeinde. Diese Menschen sind tief gegründet, haben Tiefgang in ihrem Leben. Die sind nicht nur an der Oberfläche. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Alle Gotteskinder sagen immer Lob und Dank. Weißt du, nein, die gehen in die Tiefe. Die haben manchmal nichts zu sagen. Die sind sprachlos. Die haben kein Argument, keine Lösung. Wie soll es mit uns weitergehen? Die siegreiche Gemeinde besteht aus Menschen, die ein Wurzelwerk haben, die beten und weiter beten und weiter beten und was passiert und nichts passiert, die beten weiter. Die ein Innenleben haben, von dem ich diese Tage gesprochen habe, das ist die siegreiche Gemeinde, die hat ein Innenleben, die lebt mit Gott. Da ist vollkommen egal, was da passiert. Weißt du, so viele Menschen achten immer auf die Äußerlichkeiten. Was ist da los? Warum ist das so? Mach weiter, kümmere dich nicht um den anderen, kümmere dich nur um dich selbst und du weißt, wie schwierig es ist, für sich selbst ins Reich Gottes zu kommen und dann sei nicht so besorgt um den anderen. Der Herr sorgt auch für die anderen, aber es geht um dich. Die siegreiche Gemeinde hat ein Gebetsleben, ist mit Gott verbunden. Die Laschen und die Oberflächlichen, die werden weggefegt. Die Trockenen, die Halberlösten, die Oberflächlichen, sie werden die Spannung in der Gemeinde nicht aushalten, die Stürme. Weißt du, wenn die sehen, die diskutieren, die streiten sich. Gott erlaubt, dass Dinge in der Gemeinde passieren, da stehen die Haare zu Berge. Du sagst, wieso? Weshalb? Damit du dich entscheiden musst. Entweder machst du eine ganze Sache oder du springst ab. Über die Gemeinde kommen Stürme, da tobt die Hölle. Die Gemeinde geriet in Verfolgung, die Urgemeinde. Lass uns nun mal bei der bleiben. Wollen wir heute über uns gar nicht so viel sprechen. Die kamen in Bedrängnisse, welcher Art auch immer, von den Juden, von den gottlosen Menschen, von den Irrlehrern, von den Gnostikern. Nur eine im Wort gegründete Gemeinde, die auf Rema hört, auf das inspirierte Wort Gottes. Diese Gemeinde wird überleben. Im Geist gegründet, gefestigt. Im Glauben gefestigt. Und das ist vollkommen egal, ob die Stürme stark sind oder schwach sind, was da passiert. Nur die Gläubigen, die Jesus sehr gut, sehr persönlich kennen, intim kennen, so in enger Beziehung sind, die werden überlebt. Nur so Mitläufer wie der Judas Ischariot, der wird seine Seele verkaufen an den Teufel und wieder sich aufhängen irgendwo. Die siegreiche Gemeinde ist eine gut ausgerüstete Gemeinde. Lies mal Epheser 6, Vers 11. Da heißt es, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe und Anschläge des Teufels. Die siegreiche Gemeinde erlebt 100.000 und noch mehr Anschläge, Angriffe, Attacken. Der Teufel hat überall seine Terroristen untergebracht, die sich in die Luft jagen, die sich selbst zerstören. Und manche Leute merken nicht, wie sie sich selbst schaden. Die denken, die können den Pastor schädigen, die können die Gemeinde, den Geschwistern schädigen. Sie können nicht, sie schaden sich nur selbst, sind Selbstmordattentäter. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Dann heißt es dann weiter hier, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten und Gewalten, nämlich den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Damit haben wir zu kämpfen. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwindet und das Feld behalten könnt. Der Gläubige läuft nicht davon. Der Gläubige gibt nicht auf. Der Echte bleibt bis zum Schluss. Und er sagt, und wir werden die Riesen wie Brot fressen. Gute Nacht. Die bleiben fest gegründet. Da heißt es hier weiter im Epheser: So steht nun fest und umgürtet eure Lenden und mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Also, die Gemeinde, die siegreiche Gemeinde ist eine kämpfende Gemeinde und eine siegende Gemeinde und eine gut ausgerüstete, ausstaffierte Gemeinde. Feiglinge und Schwächlinge haben keinen Platz in der Gemeinde Jesu. Draußen werden sein die Weichlinge, die Angsthasen. Wenn es irgendwo knistert, springen sie schon auf die Bäume und verstecken sich, tauchen unter. 1. Timotheus 3, Vers 15. Du sollst wissen, lieber Timotheus, du sollst wissen, wie man sich verhält im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Du sollst wissen, wie man anständig lebt als Christ. Alles Menschliche wird einmal pleite gehen. Und die Pleitegeier kreisen schon über so viele fleischliche Christen, oberflächliche Christen. Die wahre Gemeinde ist ein Werk Jesu Christi. Weißt du, nicht der Pastor und nicht die Mitarbeiter arbeiten an deiner Seele. Der Heilige Geist arbeitet an deiner Seele. Der Heilige Geist arbeitet an deiner Seele und korrigiert dich und kontrolliert dich und will die Herrschaft übernehmen. Jesus will auf den Thron deines Herzens sich setzen. Und das ist falsches Ich, wo du regierst, wo andere regieren. Das echte Ich, das wahre Ich, das göttliche Ich ist, wo Jesus auf dem Thron sitzt, wo Jesus das Sagen hat. Das habe ich alles die letzten Tage gesagt. Darum ist es so wichtig, dass du Jesus auf dem Thron deines Herzens hast und das Reich Gottes an erster Stelle in deinem Leben steht. Dann wird solches alles andere zufallen, was du brauchst. Dann wird Gott Dinge in deinem Leben fügen, die dir noch so Not bereiten. Wo Jesus ist, da werden die Menschen überleben. Wo Jesus der Mittelpunkt ist, wo der Heilige Geist das Sagen hat, da wird die Gemeinde Jesu gebaut. Das ist die siegreiche Gemeinde. Und die Gemeinde Jesu, die wahre Gemeinde, hat den gleichen Sendungsauftrag wie Jesus, die gleiche Funktion wie Jesus, erfüllt den gleichen Zweck wie Jesus. Das ist die siegende, triumphierende, glorreiche Gemeinde. Die haben immer den Sieg. Die haben die gleichen Eigenschaften wie Jesus. Und deshalb lasst uns so werden wie Jesus, so sein wie Jesus. Die siegreiche Gemeinde geht den Weg Jesu, keinen Extraweg. So viele Menschen möchten einen goldenen Mittelweg haben. Nein, die siegreiche Gemeinde geht den schmalen Weg, konzentriert sich auf das Wesentliche, auf das Wichtigste. Sie lernt von Jesus, wie man siegt. Die siegende Gemeinde geht nicht ihren eigenen Weg, so wo jeder macht, was er will. Nein, das ist der falsche Weg, die falsche Richtung. In der wahren Gemeinde Jesu Christi konzentrieren wir uns nur auf Jesus und das, was der Heilige Geist uns über Jesus sagt. Sie macht keine Kompromisse, gibt kein Pardon. Wenn du nicht willst, dann lass es bleiben. Wir gehen den Weg. Das ist der Weg, den Gott uns gewiesen hat. So, ohne Kompromiss. Die siegende Gemeinde ist, jetzt pass auf, wir haben ja einige Schwestern hier, aber das ist nicht wahr. Die Gemeinde Jesu ist eine männliche Gemeinde. Seid stark und seid männlich. Sogar, liebe Schwestern, ihr sollt männlich sein. Männlich, männlich. Weißt du, was männlich ist? Nicht weinerlich und klagend und wimmernd. Keine wehmütige, trübsinnige, bedrückte Gemeinde. Eine männliche Gemeinde. Weißt du, Frauen und Männer sind so unterschiedlich. Oh, die haben mir zugesetzt, die mögen mich nicht, die lieben mich nicht. Weißt du, die männliche Gemeinde, die setzt sich durch. Die siegreiche Gemeinde geht nicht nach Gefühlen und Eindrücke. Da ist kein Platz für Gefühlsduselei, ihr lieben Geschwister. Das habe ich gelernt inzwischen. Man muss stehen, ob du was fühlst oder nicht, ob du Sieg hast oder keinen Sieg hast. Du musst Gott dienen, ob es dir gefällt oder nicht gefällt. Ob es heiß oder kalt ist oder stürmt oder hagelt, was auch immer ist. Die siegende Gemeinde geht nicht nach den Stimmungen, nach der seelischen Stimmungslage. Ja, jetzt, heute sollen Tote auferstehen. Nein, die brauchen das alles gar nicht. Da ist kein Platz für Gefühlsduselei. Weißt du, lies mal Hebräer 11, den zweiten Teil. Da sind die siegreichen Helden, die wurden zersägt, wilden Tieren vorgeworfen, in den Ofen gesteckt, ertränkt. Das ist die siegreiche Gemeinde. Die lassen sich nicht unterkriegen. Hebräer 11, lies mal. Nicht nur diese glorreichen Noah und Henoch und. Nein, die anderen. Das sind die siegreiche. Da wird man als Schaf einem ganzen Rudel Wölfe vorgeworfen und ausgesetzt. Du glaubst gar nicht, wo Gott uns manchmal platziert. Du sagst, wo bin ich hingeraten? Wäre ich bloß nicht in diese Gemeinde gekommen? Und dann denkst du, du wechselst jetzt in die Gemeinde, gehst woanders und du merkst dort, die kochen auch mit Wasser. Und sei froh, dass du da bist, da ist nicht so schlimm wie woanders. Ich sag dir die Wahrheit, ich weiß es. Manchmal denke ich, ach, mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt, wo du nicht bist, da lecken Kälber Honig. Da geht's ihnen fantastisch. Aber sobald du dort hinkommst, merkst du, was die Wahrheit ist. Dass es genauso menschlich, genauso irdisch ist. Die siegreiche Gemeinde geht nicht nach Vermutungen. Ja, die haben mehr. Die haben einen besseren Pastor, bessere Anbetungsgruppe, bessere Stühle. Da muss man nicht auf so harte Stühle stundenlang sitzen. Oder was auch immer. Weißt du, die siegreiche Gemeinde, sie kämpft zielbewusst. Die siegreiche Gemeinde lebt zielbewusst. Und weißt du, wenn du anfängst, zielbewusst zu leben, dann interessiert dich das links und das rechts nicht mehr. Du hast nur auf das Ziel, dich zu konzentrieren. Das ist zielbewusstes Leben. Die arbeitet zielbewusst und die lässt Gott zielbewusst an sich selber arbeiten, an einem selbst. Das ist die siegreiche Gemeinde. Die siegreiche Gemeinde, die flattert nicht, die pendelt nicht von einer Blume zur anderen oder schwirrt nicht von einer Blume zur anderen. Die triumphierende Gemeinde ist eine Gemeinde, wo der Herr das Sagen hat und der Herr daran arbeitet, ist eine streitende Gemeinde, eine Gemeinde, die sich durchsetzt, egal was passiert, wir bleiben auf dem Weg. Wir gehen nicht nach jeder Windrichtung. Wir sind wie Linienschiffe. Die Linienschiffe fahren, ob jetzt die Wellen groß sind oder klein sind oder gar keine Wellen oder Wind da ist oder da kein Wind ist. Linienschiffe fahren immer, Punkt 11 Uhr kommt das Schiff. Verstehst? Und es geht gleich weiter. Der Seher Johannes in der Offenbarung, lies mal die Offenbarung. Die Offenbarung ist für Menschen, für eine Gemeinde in Notzeiten geschrieben worden. Die Gemeinde sollte ermutigt werden. Eigentlich sollte der Johannes ermutigt werden, weil er wurde als Verbannter auf die Insel Patmos geworfen. Aber ist eine Ermutigung. Wenn es die Apokalypse, die Offenbarung nicht gäbe, wüssten wir so vieles nicht. Wir müssen denken, die Gemeinde Jesu, die geht bergab. Nein. Offenbarung 19. Vers 1, da hörte ich eine große Stimme vieler Scharen im Himmel und die sprachen, Halleluja! Zum ersten Mal taucht hier Halleluja auf. Das große Halleluja und das hört nicht mehr auf. Und sie sprachen mit großer Stimme, Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes geworden. Denn wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte, o Gott, dass er die große Hure Babylon verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Unzucht verderbte und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Halleluja. Muss überlegen, siegende Gemeinde, der Herr ist da und siegende Christen singen immer Halleluja. Nicht oh weh, oh weh, oh weh. Die singen Halleluja. Und sie sprachen zum anderen Mal Halleluja. Und ihr Rauch von Babylon da steigt hoch in alle Ewigkeit. Und dann die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß und sprachen, Amen, Halleluja. Das war dann pfingstlerisch. Ja, nur Menschen voll Heiligen Geistes können Amen und Halleluja rufen. Alle anderen, oh weh, oh weh, oh weh. Und eine Stimme ging aus vom Thron, lobe den Herrn, alle seine Knechte, ihr Großen und Kleinen, fürchtet Gott und sonst niemand. Das ist die siegende Gemeinde. Da kann der Teufel machen und spucken und wüten und schäumen, so viel er will. Halleluja, Amen. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Das Vaterunser wird erhört. Und nicht erst, wenn Jesus kommt. Das passiert jetzt schon. Das passiert heute. Dann kommt ein anderer Abschnitt hier. Und ich sah danach, mit dem Heiligen Geist beginnt eine ganz neue Epoche. Geschwister, solange wir nicht den Heiligen Geist haben, sind wir große Angsthasen. Haben überall Bedenken, sehen alles nur schwarz, unmöglich. Pfingsten war der Wendepunkt. Und danach, weißt du, erst Menschen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, können Amen, Halleluja rufen. Seit Pfingsten sind Christen Halleluja-Menschen. Weißt du, die haben nichts, aber Halleluja. Die sind klein, aber Halleluja. Die haben Bedrohung und Anfechtung. Halleluja. Sag Halleluja, das ist lobe den Herrn, preis dem Herrn. Wahre Christen gibt es erst seit Pfingsten. Oder wahre Gläubige, voll Gottes, gibt es erst seit Pfingsten. Seit Pfingsten hat das Volk Gottes aufgehört zu vegetieren, Angst hinter Mauern zu verstecken oder hinter verschlossenen Türen, verriegelte Türen. Seit Pfingsten lobt das Volk Gottes und jagt dem Teufel einen Schrecken ein. Halleluja. Halleluja. Du solltest viel öfters Halleluja sagen, wenn du Probleme hast. Du solltest über alles, was dir Schwierigkeiten macht, Halleluja draufschreiben. Babylon ist gefallen. Die Verwirrung hat ein Ende. Die Zerstreuung ist beendet. Diese Gefangenschaft hat aufgehört, diese babylonische Gefangenschaft. Mit Pfingsten fängt etwas ganz Neues an. Mit dem Heiligen Geist, Bruder und Schwester, fängt was Neues an. Da, wo der Heilige Geist anfängt zu regieren, wo Jesus verherrlicht, verklärt wird, das ist Halleluja. Da hört die Gesetzlichkeit auf, die Menschenhörigkeit auf. Halleluja. Dass man, ja, wir müssen schweigen, wir müssen Mund halten, nicht so laut reden. Was passiert, als sie geschlagen worden sind, die zwei Brüder, Petrus und Johannes, kommen nach Hause, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Halleluja! Und sie stehen wieder auf dem Marktplatz. Nicht tot zu kriegen. Halleluja! Menschen sind nicht tot zu kriegen. Preise Gott, singe, lobe den Herrn. Seit Pfingsten ist eine ganz neue Organisationsform entstanden. Die Gemeinde Jesus, sie waren ein Herz und eine Seele. Die haben geschunkelt. Halleluja, 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 Halleluja. Hat sie einen in den anderen eingehängt. Waren glücklich. Dieses Halleluja begegnen wir hier in der Offenbarung zum ersten Mal. Nur siegende Gläubige können Halleluja sagen, haben dieses Triumphwort. Fang an zu triumphieren. Halleluja. Weg mit dir, Teufel. Gefallen ist Babylon. Psalm 104, dort ist zum ersten Mal taucht das Wort Halleluja in der Bibel auf. Psalm 104, Vers 35. Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Das Böse muss aufhören. Das Böse hat nichts zu melden. Die Gottlosen müssen aufhören. Halleluja, lobe den Herrn. Zum ersten Mal. Und genauso da, wo du stehst, wo du lebst, wo du dich bewegst, da solltest du vielmehr Halleluja proklamieren. Das ist Proklamation. Da muss man die großen Sprüche aufsagen, da, was weiß ich, 4, 5 Seiten lang. Es genügt, wenn du nur Halleluja sagst. So wird der Sieg gewiss. Die Gottlosen. Weißt du, du musst den Sieg über die Gottlosen feiern. Eine richtige Love Parade des Heiligen Geistes veranstalten. Lobe den Herrn. Weißt du, die sind vertilgt. Du hast den Beifall Gottes. Juble Gott zu. Und du wirst merken, da wo Gott zugejubelt wird, da hält der Teufel nicht lange aus. Da macht er dicht. Meldet Konkurs an. Halleluja. Weißt du, was Halleluja ist? Engelsprache. Halleluja ist eine Engelsprache. Das ist in neuen Zungen reden. Nicht nur bla 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 bla. Halleluja. Red viel öfters diese Engelsprache. Wer den Heiligen Geist hat, der kann Halleluja sagen. Und wer den Heiligen Geist nicht hat, der wird stottern und sich die Zunge dabei abbrechen. Genauso wie du ohne den Heiligen Geist nicht Jesus Herr nennen kannst, genauso kannst du ohne den Heiligen Geist nicht richtig Halleluja proklamieren. Verstehst du, dann stotterst. Aber das wirkt nichts, verstehst? Da nimmt niemand Notiz. Du solltest erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und dann kannst du Halleluja sagen. Verstehst du, entspannt, voll Geistes. Und dann beginnst du ein Halleluja-Leben zu führen. Dann lebst du nicht mehr in der und der und der Straße, sondern du lebst in der Halleluja-Straße. Also, wenn du nochmals irgendwo deine Adresse angibst, nicht mehr Nazareth-Kirchstraße 51, sondern Halleluja-Straße 51. Verstehen wir? Gib dein Zuhause einen neuen Namen, neue Adresse. Wenigstens, dass die Engel wissen, hier ist die Halleluja-Straße. Das ist ein Halleluja-Haus. Das ist eine Halleluja-Wohnung. Das ist nicht nur eine fromme religiöse Gemeinde, sondern eine Halleluja-Gemeinde. Eine Halleluja-Gemeinde. Weißt du, es geht nicht nur, dass wir fromm sind, dass wir die reine Lehre haben. Wir sollen auch die reine Freude haben, den reinen Frieden haben, das reine Glück haben. Eine Gott wohlgefällige Gemeinde ist eine siegende Gemeinde mit einem Halleluja auf den Lippen. Und mit deinen Worten wirst du selig oder verdammt. Deshalb sprich vielmehr Halleluja. Halleluja. Und die siegreiche Gemeinde ist keine siechende Gemeinde. Keine stöhnende Gemeinde. Oh Herr, erbarm dich unser. Nein, die Gnade ist widerfahren. Die heilsame Gnade ist erschienen. Seit Weihnachten ist Jesus auf dieser Welt. Seit Golgatha sind wir erlöst. Seit Pfingsten ist der Heilige Geist bei uns. Wir sind nicht mehr eine stöhnende Gemeinde. Dann stehen wir an der Klagemauer. Verstehst? Du stehst nicht mehr an der Klagemauer. Wir sind auf dem Söller inzwischen angekommen. Das ist ganz woanders. Ohne den Heiligen Geist seufzt man, stöhnt man, ächzt man. Da stehst du an der Klagemauer und sagst, ich weiß nicht, Herr, was ich dir sagen soll. Ja, das ist Klagemauer. Dann schreibst du irgendein Zettelchen und steckst es in die Ritze. Aber da passiert nichts. Der Putzdienst holt es nachher wieder raus und verbrennt es. Aber die Halleluja-Menschen, die haben Ostern erlebt. Die wissen, das Grab ist leer, die Steine sind weggerollt. Wir brauchen keine Klagemauer mehr. Das Grab ist leer. Der gleiche Geist, der Jesus lebendig macht, macht unseren sterblichen Körper lebendig. Derselbe Geist. Halleluja. Das Wort Gottes soll einfach lebendig werden wieder in uns. Und Gott soll gepriesen werden. Halleluja. Das gehört zu den Jubelgesängen des Himmels. Halleluja. Aber wir müssen hier schon im Chor ein bisschen einüben. Zu diesem Halleluja-Chor. Ja, hier einüben. Wie buchstabiert man das überhaupt? Halleluja, Halleluja. Mit dem Halleluja beginnt die Herrschaft Jesu auf Erden. Und weißt du, damit kommt die Hütte Gottes auf diese Erde. Die Hütte Gottes ist, da wird kein Leid sein, kein Schmerz sein, kein Gescheiß mehr sein, kein Tod mehr sein, da wird nichts mehr sein. Und wir warten da, bis da Jesus wiederkommt. Nein, Offenbarung ist für jetzt gegeben worden, für heute, für deine Situation. Und hier die Hütte Gottes unter den Menschen. Keine Träne, kein Geschrei. Wo die Hütte Gottes ist. Und was ist die Hütte Gottes? Die Gemeinde. Die Gemeinde, wo Christen zusammenkommen, zwei, drei, die preisen den Herrn, auch wenn das Leben noch so sauer, noch so mies und noch so schrecklich und noch so hart ist. Wir preisen den Herrn, Halleluja. Und mir geht es immer so, sobald ich anfange, den Herrn zu preisen, ich vergesse alles, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hier wird die göttliche Ordnung wiederhergestellt. Wie heißt es von den Aposteln? In den Häusern hin und her brachen sie mit Freuden das Brot, auch wenn sie wenig hatten. Weißt du, das heißt, das Brot musste geteilt werden, dieser Krümel. Sie brachen mit Freuden das Brot, nicht nur beim Abendmahl, sondern überhaupt. Mit Freuden haben sie das Brot gebrochen. Und sie sprachen zum anderen Mal, Offenbarung 17, Vers 16, Halleluja. Mit diesem Halleluja wird das Gericht über Babylon eingeleitet. Und ich sag dir, das Gericht über deine Situation, über diese Verwirrung, dieses Durcheinander, dieses Undurchsichtige und Unverständliche, das Gericht wird über den Teufel eingeleitet, wenn du anfängst, Halleluja zu sagen. Nicht mehr auf das Ding gucken, was da unten passiert. Halleluja! Babel, rutsch mir Puckel runter. Halleluja! Teufel, rutsch mir Puckel runter. Halleluja! Du sagst, ja Bruder, mach du das. Ja, wir kämpfen mit anderen Waffen. Nicht mit fleischlichen Waffen, sondern mit den Waffen des Geistes. Die gläubige Gemeinde schaut zum Thron Gottes auf und nicht auf die Probleme dieser Welt. Und sie sagt, Halleluja, dein ist das Reich, dein ist die Wille. Und dein ist die Macht und dein ist die Herrlichkeit. Dein Name, ihr Heil. Und das Heil der Gemeinde kommt vom Thron Gottes. Und deshalb wir müssen uns viel mehr auf den Thron Gottes fixieren. Und nicht auf unsere Umstände, auf unsere Situation, auf unsere Gefühle. Offenbarung 4, Vers 4. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß und sprachen, Amen, Halleluja. Weißt du, was Amen ist? So sei es. Halleluja. Und so soll es in deinem Leben sein. Amen, Halleluja. Mehr will ich nicht, mehr brauchst du auch nicht und mehr kannst du auch nicht bekommen. Amen, Halleluja. Ein gottgeweihtes Wort ist das Amen und ein gottgeweihtes Wort ist Halleluja. Amen. Eigentlich ist es, jetzt muss ich noch wieder die Schwester mir vorknüpfen. Eigentlich die Frau muss im Alten Testament Amen sagen, nicht der Mann. Weißt du, das hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Die Seele muss Amen sagen. Das ist die Frau. 4. Mose 5, Vers 22, da kommt das erste Mal das Amen vor. Die Braut des Herrn soll Amen sagen. Amen, Amen. Die Gemeinde Jesu muss Amen, Amen sagen. Im Himmel muss man nicht Amen sagen. Das muss man hier unten sagen. So sei es. Dort ist es schon so. Amen. Das ist ein Ausdruck der heiligen Zustimmung. Eine Bestätigung. Amen. Halleluja. Sag. Einfach als Kind Gottes. Das göttliche Siegel. Amen. Das gehört zur Wahrheit. Das bleibt so. Das ist unerschütterlich, unveränderlich. Das Siegel Gottes. Amen. Die Gemeinde Jesu ist eine sichere Gemeinde, die weiß, unser Herr lebt, mein Erlöser lebt, mein Jesus lebt, ist voller Heilsgewissheit, voller Freude, voller Hoffnung, voll von der Güte Gottes. Amen, Halleluja. Ja, fang an, Gott zu loben und zu preisen, wie es uns in der Offenbarung gezeigt wird. Weißt du, das Volk Gottes, das alte Israel, das ist nur gottesfürchtig. Niemand wird selig, wenn er gottesfürchtig ist. Deshalb sind die Israeliten auch nicht selig geworden. Die haben das Ziel nicht erreicht, weil sie nur gottesfürchtig waren. Oh, Gott ist ein heiliger Gott. Das darfst du nicht berühren, das darfst du nicht angucken, das darfst du nicht hören. Gottesfürchtig. Die Juden waren gottesfürchtig, aber nicht vollendet. Erst im Neuen Testament, als der Heilige Geist kam, da wurden sie vollendet und sie konnten sich freuen und jubeln und Halleluja sagen. Die Gottesfürchtigen können nur die Gebote halten. Und die nicht einmal richtig. Wir fürchten Gott. Ich fürchte Gott, hat der Jona gesagt. Und zittern noch dabei. Die Gemeinde Jesu, Offenbarung 12, Vers 17. Sie sind Zeugen Jesu. Sie reden vom Sieg. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Das ist ein Unterschied. Ob ich nur Gott fürchte, ob vom Sieg singe. Bei mir zu Hause, wer singt vom Sieg? Da, wo du wohnst, fang an vom Sieg, Fenster aufmachen und dann, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in alle Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde Jesu hat das Zeugnis Jesu, ist die erlöste Schar, die bluterkaufte Schar, die geisterfüllte Schar, die siegende Schar, auch wenn es nur 3, 4 sind. Euer Einer wird 1000 jagen. Ja, euer Einer. Offenbarung 19, weiter, Vers 6, das Zeugnis Jesu Christi, das ist die Weissagung, das Gesetz versklavt einen Menschen, wir tun den armen Juden leid, zum Bedauern, weißt du, sie dienen dem Gesetz aus Furcht, Pharisäer und Schriftgelehrten, weißt du, die merken nicht, dass sie dabei sich selbst nur verstümmeln, aber fangen an Halleluja zu sagen, streck die Hände hoch, lob den Herrn, Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. So singen die Erlösten in der Offenbarung. Sie haben das Reich eingenommen. Dein Reich komme. Du musst anfangen, zu Hause bei dir das Reich Gottes einzunehmen. Bei dir ist das Reich Gottes. So wie der Teufel bei dir ist, so ist auch das Reich Gottes bei dir. Das Reich Gottes ist inwendig in euch, steht in der Bibel. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, was bei dir steht. Aber wir müssen das Reich Gottes einnehmen. So wie der Teufel uns einnehmen möchte, uns kaputt machen möchte, uns zerstören möchte, so musst du das Reich Gottes einnehmen. Halleluja, das Reich ist des Allmächtigen geworden. Hör auf, einfach nur gottesfürchtig zu sein. Ich liebe den Herrn, ja. Der Teufel hat auch Gottesfurcht. Der zittert sogar vor dem Wort Gottes. Hör auf, um die dich zu kümmern, die nicht wollen. Die brauchen es auch nicht. Das ist Zeitverschwendung, wenn du anfängst, dich mit Dingen zu beschäftigen, die gar nichts bringen. Nebensächlichkeiten. Weißt du, es gibt so viele verblendete Leute, versuch sie nicht zu bekehren. Wenn der Herr sie nicht bekehrt, kannst du sie nicht bekehren. Versuch sie nicht. Ihr Ich entwickelt sich zu meinem Biest am Schluss. Haben wir ja gehabt. Ich will nichts wiederholen. Weißt du, du kannst sie nicht aufhalten und verhindern oder was auch immer ist. Sie sind dahingegeben, aber du kannst dich jetzt Gott zur Verfügung stellen und sagen, dein ist das Reich, dein ist der Wille, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Macht. Da brauchst du keine langen Proklamationen. Vater unser, das ist die stärkste Proklamation gegen den Teufel. Die wahre Gemeinde geht den Weg Jesu. Sie macht weiter, auch wenn sie ganz allein dasteht. Sie kümmern sich nicht um die Mitläufer. Wer geht noch mit mir mit? Wer macht da mit? Weißt du, wenn du mit Gott bist, bist du in der Mehrzahl. Bist du in der Mehrzahl. Die Gemeinde Jesu ist eine triumphierende Gemeinde. Über alle selbsternannte Heilige. Du stehst da. Da war ich schon lang, wo du bist. Verstehst? Selbsternannte Heilige. Auch wenn sie, die können sich so benehmen, wie sie wollen. Weißt du, das äußere Spiel bei den Heiligen Gottes nichts, haben nichts zu sagen. Selbst wenn du ein Aschenbrödel bist und in dieser Welt wie ein Aschenbrödel behandelt wirst. Aber wisst ihr, du hast eine hohe Berufung. Du wirst eine Königin eines Tages. Du bist auserwählt. Da kann die andere sich putzen, so viel sie will, und kann die Schuhe dehnen, so viel sie will. Überleg einmal. So, die Gemeinde Jesu ist eine triumphierende Gemeinde. Die sammelt die Erbsen und zählt die Erbsen. Wir sind vielleicht verdammt, am Ofen da zu arbeiten und sind pechschwarz. Auch wenn wir den untersten Dienste verrichten müssen, nichts zu melden haben, schikaniert werden, hin und her geschoben werden. Christen sind wie Aschenbrödel, aber eines Tages kommt der Prinz und sagt, wo ist bei euch irgendwo die Prinzessin, meine Königin? Und dann wirst du von Gott erwählt. Johannes ist beeindruckt von dieser siegenden Schar, wo kommen die her? Und weißt du, in meiner Bibel heißt es, als er die Schar anguckt und er sieht, wo sie herkommt, aus der großen Trübsal. Nicht aus himmlischen Regionen und Gefilden, die kommen aus der großen Trübsal, Geschwister, die Heiligen, die Kinder Gottes. Er war überwältigt über diese Schar. Und der Drache wütet gegen all die, die das Zeugnis Jesu Christi haben, die Heilsgewissheit haben, die wissen, mir sind meine Sünden vergeben, ich bin erlöst. Offenbarung 12, Vers 17. Lies mal die Offenbarung mal durch. Das ist so ein herrliches Buch. Und versuch nicht zu lesen, dass es mal kommt. Das ist jetzt schon da und jetzt ist schon, weil Gottes ist unter uns. Offenbarung 12, Vers 17. Da kann der Teufel nichts ausrichten gegen die Pläne Gottes. Das Reich Gottes kommt. Und ob die Weltstatthalter, die Reiche dieser Welt das wollen, akzeptieren oder nicht, das Reich Gottes kommt wie ein Stein vom Himmel, wie ein Komet, zermalmter Standbild des Nebukadnezars, macht Spreu und Staub draus. Und der Teufel hat Angst, wenn du anfängst, Vater unser zu beten. Der Teufel fängt an, das ist so ein Komet aus der unsichtbaren Welt. Das ist, was Jesus gelehrt hat, ihr sollt so beten. Komm nicht zu mir und sag, schreib mir ein Gebet auf. Was soll ich beten? Fang an, Vater unser zu beten. In jeder Situation, in jeder Gefahr, das ist die größte, stärkste Proklamation. Dein Reich, deine Kraft, deine Herrlichkeit. Und dort wird das Ende des Teufels herbeigebetet. Und erlöse uns von dem Übel oder dem Bösen oder was, wie es auch immer heißen will. Erlöse uns. Es ist ein Privileg, ein Vorrecht für Gemeinde Jesu, das zu gebeten. Erlöse uns von dem Übel, von dem Bösen. Und du wirst erlöst, glaub mir das. Man steckt dich ins Gefängnis und dann bist du weg von diesem blöden Volk. Verstehst? So wurde Josef erlöst von dem Potiphar und von der Bedrängnis, was er da durchmachte. Es ist also ein Vorrecht, zur Gemeinde Jesu zu gehören, ein Teil der Gemeinde Jesu zu sein, sich in die Gemeinde Jesu zu investieren, für die Gemeinde des Herrn zu spenden, zu geben, Malachi 3, den Zehnten in die Gemeinde zu bringen, damit Brot genug, die Fülle da ist, das Brothaus genug zu essen hat für jeden. Das ist ein Vorrecht, ein Privileg, einfach damit frisches Brot jeden Tag gebacken werden kann. Es ist ein Vorrecht, aktiv die Gemeinde Jesu zu bauen, wie auch immer, durch Gebet, durch Fürsorge, durch Einladung, durch viele andere Dinge. In Offenbarung Kapitel 6, Vers 1, Johannes sieht die Gemeinde, die siegende Gemeinde des Herrn, die ist in der ganzen Offenbarung wie ein roter Faden, zieht sie sich durch. Und Kapitel 6, Vers 1, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, sie ist treu und wahrhaftig und richtet und streitet mit Gerechtigkeit, ein weißer Schimmel, ein weißes Pferd. Kapitel 6 beginnt mit diesen Worten, die sah. dass das Lamm eines der sieben Siegel auftat, und ich hörte die vier Gestalten sagen mit Donnerstimme, komm. Und ich kam und siehe ein weißes Pferd, und der, der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus und siegte und war sieghaft. Jesus sitzt auf diesem weißen Pferd, Brüder, Schwestern. Da bist du nicht jetzt da, sondern Jesus ist zuerst einmal, der mit dem Bogen mit den Feinden fertig wird. Er zog aus und siegte. Er eröffnet den Kampf und hat den Kampf bereits eröffnet. Und dann heißt es weiter, und der Reiter zog und hinter ihm ein Triumphzug. Und da waren viele andere, die mit auf dem Pferd saßen. Von denen steht nicht, dass die Bögen hatten und Speere hatten und Schwerter hatten und sonst was. Die saßen nur, sie triumphierten mit. Aber der Herr hat alles vorgekämpft, vorgearbeitet. Lies mal. Der kleine, geringe, schwache Jesus von Nazareth, das Lamm, überwand den Bösen, diesen Saurier, diesen Biest, der die Menschen verführte und verderbte. Jesus ist heute nicht mehr der kleine Jesulein. Verstehst du? Dieser niedliche, der geringe und schwache, er ist der starke Held, haben wir ja gesungen. Du bist der starke Held, du triumphierst, Herr Jesus. Jesus ist nicht der Versager, der Gekreuzigte. So viele Menschen halten sich nur an dem Gekreuzigten, Evangelikale ganz besonders, der Gekreuzigte. Nein, wir haben auch den auferstandenen Jesus. Es ist ganz arg wichtig, dass wir nicht nur den Gekreuzigten haben, sondern wir haben auch den Auferstandenen. Das ist viel größer. Kreuzigen kann sich jeder lassen, aber auferstehen, das kann nur der Herr. Er hat das Gefängnis gefangen genommen und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und es ist ein anderer Jesus. Leute, versteht die Welt richtig? Und die Apostel gaben Zeugnis von der Auferstehung Jesu. Da ärgern sich die Juden zu Tode. Die Römer und die Welt, die war wahnsinnig. Ein Auferstandener ist unter uns. Die Frommen ärgern sich auch, wenn du anfängst, von der Auferstehung zu sprechen. Weißt du, du kannst von dem gekreuzigten Herrgott sprechen. Aber den Auferstandenen, den Triumphierenden, niemand regt sich auf, solange du vom Gekreuzigten sprichst. Ja, der Heiland ist gestorben. Der Teufel reibt sich sogar die Hände. Weißt du, das ist sein Triumph. Ich habe den ans Kreuz gebracht. Aber der Auferstandene, und Gott hat ihn auferweckt und Gott hat ihn eingesetzt als König. Sprich mal von der Herrschaft Jesu, von einer siegreichen Gemeinde. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Da schlagen die Frommen gleich Alarm, rufen die Feuerwehr. Das sind Ausgeflippte, die singen vom Sieg Jesu. Solange du vom Gekreuzigten sprichst, regt sich niemand auf. Kaum. Aber fang an, von dem Auferstandenen zu sprechen. Das Kreuz ist leer. Die Katholiken haben den Körper noch, diesen Korpus noch am Kreuz. Weißt du, unser Kreuz ist leer. An unserem Kreuz hängt kein Jesus mehr. Der ist auferstanden. Der regiert. Jesus quält sich nicht mehr mit dem Kreuz, mit der Vergangenheit, mit dem Gesindel damals. Nein, jetzt müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Er sitzt auf dem weißen Pferd, in königlicher Würde, nicht mehr den Esel da. Mit dem Esel zog er nach Jerusalem ein, aber jetzt sitzt er auf dem weißen Pferd wie ein König. Ein Bild des Triumphes, und der darauf saß, sie ist treu, wahrhaftig und richtet Recht und streitet mit Gerechtigkeit. Jetzt kommt der, den die Welt verworfen hat. Und jetzt kommt er, um Gericht zu halten und Recht zu schaffen und wieder die Welt in Ordnung zu bringen. Die Welt ist außer Rand und Band. Schau doch dir genau an, unsere Gesellschaft. Schalt die Nachrichten ein. Dort Krieg, dort spielen welche verrückt. Überall nur lauter Verrückte. Matthäus 24, und er wird kommen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist mein Jesus. Halleluja. Kannst du Halleluja sagen? Halleluja. Halleluja. Mit großer Kraft und Herrlichkeit kommt er. Das erste Mal kam er in Niedrigkeit, um armen, billigen, zu Tode verurteilten Esel. Und jetzt auf diesem weißen Schimmel. Mit vielen Kronen auf seinem Haupt. Ist doch verrückt. Da steht nicht nur eine Krone, sondern mit vielen Kronen auf seinem Haupt. So kommt Jesus, König von dem und König von dem und König von das und König von jenem. Da werden alle Gottlosen in Boden versinken. Berge und Hügel fallen über uns. Denen werden die Zähne klappern und aus dem Mund fallen. Den Gottlosen, glauben wir es. So ein Schrecken wird die Welt ergreifen, wenn sie sehen werden, der kommt. Und die Apostel berichteten weiter. Oder Johannes in Offenbarung 15 berichtet weiter. Und ihm folgte nach dem Heer im Himmel auf weißem Pferd angetan in weißer Leinwand eine Schar der Erlösten. Mit Jesus kommt mit 1000 Heiligen. Judas Kapitel 14. Siehe, der Herr kommt mit viel 1000 Heiligen. Der Herr Jesus kommt nicht allein. Er bringt eine ganze Schar von Erlösten, von Siegern, von Überwindern. Die Heiligen sitzen jetzt schon im Himmel auf weißen Pferden, auf Pferden des Sieges und des Triumphes. Ich habe eine gute Botschaft, ich freue mich. Mein Herz freut sich. Ich habe keinen Schwächling als Heiland und Gott und Erlöser. Mein Gott ist ein starker Gott, ein mächtiger Gott. Du musst jetzt schon auf diesem Pferd, auf diesem Schimmel reiten lernen. Das ist immer schon dabei. Die ganze Woche rede ich schon davon. Weißt du, dein Ego, dein Ich, du musst lernen, wie man auf so einem Pferd sitzt. Weißt du, du fällst gleich runter, wenn du keinen Halt hast, keine Ohren und nicht, keine richtige Haltung. Du musst lernen, auf diesem königlichen Schimmel zu sitzen und zu reiten. Und dann, verstehst du, zu reiten, musst lernen. Die Heiligen sitzen jetzt schon auf dem Pferd des Triumphes und dann mit erhobenen Haupte. Vielleicht, jetzt bist du gebückt, dein Rücken ist gebrochen. Dein Rückgrat ist gebrochen, verstehst du, das haben die Welt fertiggebracht, in der Schule, in der Gesellschaft, dass du nichts bist und du schlürfst hier durch diese Welt. Aber auf diesem weißen Schimmel sitzen die Heiligen, da kommen mit vielen tausend Engeln. Lerne reiten, den Gaul in den Griff zu haben. Glaub nicht, dass diese Pferde zahm sind. Diese Pferde sind heilige Pferde, sind feurige Rosse. Auf denen musst du reiten lernen, auf diese feurige Rosse. Fest im Sattel sein. Und das musst du jetzt schon sein. Fest im Sattel. Nicht erst, wenn es nachher kommt, ja, der Heiland wird mir schon helfen auf dem Pferd. Nein. Du musst jetzt schon Autorität haben über Schlangen und Skorpione. Über alle Werke Satans. Du musst jetzt schon Autorität haben und diese Autorität dir nehmen und dir nicht nehmen lassen. Keinem Engel wird es erlaubt sein, auf die Pferde zu sitzen. Die werden die Pferde nicht einmal berühren dürfen. Glaub mir das. Nur die Heiligen, nur die Erlösten werden drauf sitzen und reiten. Und die Frage ist, gehörst du jetzt schon zu dieser erlösten Schar? Die Offenbarung ist so voll und fragt uns immer wieder, bist du ein Überwinder? Hast du schon überwunden? Ich denke nur, Offenbarung 2, Vers 18, dem Sendschreiber an die Gemeinde zu Thyatira. Wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, wer sich an der Erlösung festhält, an meine Werke, nicht an deine Werke. Nicht an deine Gebete, nicht an deine frommen Sprüche, an meine Werke, sagt Jesus. Wer sich an meine Werke von Golgatha, von Pfingsten, vom leeren Grab, wer sich an meine Werke, was ich zustande gebracht habe, wer sich daran festhält, bis ans Ende, bis am Schluss, nicht den Heiland vergisst, dann, ja, mir geht's schon so gut. Dir kann's nie gut genug gehen, glaub mir das. Kann's nie gut genug gehen. Dem will ich Macht geben über die Heiden. Und sie sollen sie weiden mit einem eisernen Stab. Und wie eines Töpfers Gefäß soll er sie zerschmeißen. Wie auch ich sie von meinem Vater empfangen habe, spricht der Herr. Weißt du, wir müssen lernen, wer da überwindet. In der Offenbarung wird viermal betont, dass Jesus der Herr aller Könige ist. Viermal. Er ist der treue Zeuge. Offenbarung 1, Vers 5. Der Erstgeborene von den Toten, der König über alle Könige auf Erden. Und er sammelt der Herr seine Gemeinde. Er sammelt dich und mich. Und wir werden hinzugetan zu der Gemeinde, die da gläubig werden. So langsam fangen wir an zu glauben, leuchtet uns ein. Hier unten beginnt die Zubereitung, dass du auf deinem Schimmel sitzen kannst. Als unsere Schwester heute in den Gottesdienst kam, sie hat einen Rock mit Taschen an der Seite. Ich habe mir gefragt, für was das ist. Weißt du, wenn Gott sie bepacken will und so weiter, dann wird sie vollgepackt nach Hause gehen mit der Herrlichkeit Gottes. Und die Taschen sind mächtig. Da passt einiges rein. Glaub mir das. Wir sind hier, um jetzt von der Gnade Gottes bepackt zu werden. Zubereitet zu werden. Jetzt ist Jesus bei uns an der Arbeit, damit wir fertig sind für die Entrückung. Wenn du erst wartest, bis du entrückt wirst und dann noch vollendet wirst, ist viel zu spät. Der Zug ist abgefahren. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Gnadenzeit. jetzt wirst du zubereitet. Und es kann schneller gehen, als du denkst, die Entrückung. Wir stehen an der Zeitenwende. Jesus kommt, um seine Gemeinde zu holen, seine Kämpfer, seine Diener, die treu zu ihm gehalten haben bis jetzt, die einfach festgehalten hat: Herr, du hast mir meine Sünden vergeben, ich habe mein Ja dir gegeben und ich halte zu dir, egal was kommt und wie es kommt. Glaube nicht, dass das Böse einmal triumphieren wird. Das wird das Böse nicht erleben. Das Negative wird nicht erleben, dass es triumphiert. Glaube nicht, dass der Teufel der Herr dieser Welt ist. Der tut nur so mit seinem Maul, mit seinen Sprüchen über die Medien. Wir. Lass dich nicht täuschen, Volk Gottes. Die Heiligen werden siegen. Die Heiligen werden das Feld behalten. Auch wenn der Prophet Daniel sagt, guck mal, wie die Heiligen abgenommen haben, sind nur noch eine Handvoll übrig. Aber die Heiligen werden plötzlich mit Jesus kommen. Die sind alle schon bei Jesus. Und es kann schneller kommen, als du denkst. Die Heiligen werden siegen. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18. Und auf diesem Glauben will ich meine Gemeinde bauen. Nicht auf dem Petrus. Auf diese Erkenntnis. Du bist Christus, der Herr. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann werden die ganzen Gebete erhört, die zu Gott aufsteigen, Tag und Nacht. Bruder, Schwester, gib dich nicht auf. Das ist, wozu ich dich ermutigen möchte. Gib dich nicht auf, wenn es noch so dreckig in deinem Leben kommt und aussieht und dunkel und finster ist. Du bekommst von Gott eines Tages Recht. Halleluja. Und der Herr sagt, und ich werde meinen Auserwählten Recht schaffen, die jetzt Ungerechtigkeit leiden, Lieblosigkeit erfahren, im Dunkeln sitzen, vielleicht nichts zu essen haben. Wir haben solche Leute, die nichts zu essen haben, die nicht einmal in die Versammlung kommen können, weil sie kein Fahrgeld haben. Wir haben sowas, das ist normal, kein Problem. Aber wie heißt es in meiner Bibel, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die werden Gerechtigkeit erlangen. Du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Halleluja. Babylon wird fallen. So wahr wie ich hier stehe und Johannes Matthäus heiße. Ob ich das erlebe oder nicht, das spielt keine Rolle. Gottes Wort sagt es so. Johannes auf der Insel Patmos, mein Namensvetter, hat es gesagt und gesehen. Epheser 3, Vers 10. Jetzt macht er ihn, also die Gläubigen und den Glaubenden, an den Mächten und Gewalten bekannt. An der Gemeinde sollen sie seine Weisheit und den ganzen Reichtum Gottes erkennen. Die Gemeinde, du glaubst gar nicht, was die Gemeinde für eine Bestimmung hat. Zuerst kommt Jesus, dann kommt der Heilige Geist und dann kommt die Gemeinde. Ist auch göttliche Institution. Die Gemeinde ist die einzige Alternative in dieser Welt. Die Gemeinde Jesu. Ich meine nicht unseren Club hier. Die Gemeinde Jesu. Wo der Herr seine Gemeinde baut. Und ich möchte zu der Gemeinde gehören. Und diese Gemeinde hat keinen Namen, Freie Nazarethkirche oder Gemeinde Gottes, Gemeinde des Heiligen Geistes, Gemeinde Jesu Christi. Vergiss diese ganzen Namen, das sind menschliche Namen. Der Herr kennt die Seinen. Und dem kannst du nichts vormachen. Dem lebendigen Heiland kannst du nichts vormachen. Also Augen wie Feuerflamme. Der sieht nur anders, der kann sogar deine Haare zählen. Und wenn er das kann, deine Haare auf deinem Haupt zählen, dann sieht er, was in dir auch vorgeht und was du denkst. Die Gemeinde Jesu ist die verborgene Weisheit Gottes, die verborgene Kraft des Herrn. 1. Korinther 1, Vers 25 und 1. Korinther 2, Vers 7. Die Gemeinde Jesu ist das göttliche Geheimnis. Und es ist Gnade. Geschwister, es ist Gnade. Ich habe das nie so richtig begriffen am Anfang meines Dienstes, dass man zur Gemeinde gehören darf und kann, dass es Gnade ist. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist Gnade, ein Geschenk des Himmels. Die alten Propheten des Alten Testamentes haben nicht verstanden, wovon spricht er. Die haben gesehen, da ist irgendein Loch. Aber wovon redet? Römer 16, Vers 25. Wovon reden die Propheten? Da ist etwas, da war die Gemeinde noch nicht da. Jesus sagt erst, nachdem der Heilige Geist kommt, ich will meine Gemeinde bauen. Erst dann passiert das, was passiert. Römer 16, Vers 25. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meines Evangeliums, und der Predigt von Jesus Christus durch dieses Geheimnis ist offenbart worden, durch das Evangelium, das ich predige, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart wird und kundgemacht wird durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, Denn Gott, dem Gott, der allein weiß ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Das sagt die Braut. Das sagt die Frau. Vor Gott. Die Braut des Herrn. Und Gemeinde Jesu ist die Braut des Herrn. Und der Heilige Geist versucht, die Braut des Herrn ohne Flecken und ohne Runzeln darzustellen. Der bügelt ständig an dir, weil bei dir immer was verknittert ist. Ja, sei doch ehrlich. Da eine Fall der Alterserscheinung, verstehst du, da zu lange gesessen und dort, das wieder irgendwas nicht mehr in Ordnung. Gott hat das Geheimnis Gemeinde erwählt für Jesus. Und für Jesus bist du und bin ich gemacht worden. Damit wir als Braut des Herrn, ist für manchen ein bisschen komisch zu verstehen, also ich habe sowieso meine Schwierigkeiten da. Aber es ist egal, Braut, ich bin Braut des Herrn. Braut des Herrn. Diese Welt versteht es nicht. Deshalb die Frage ist, hast du schon deine Wahl getroffen? Willst du zu dieser Siegerschar gehören, zu dieser Überwinderschar, zu dieser Brautgemeinde? Ist es Gnade, zur Brautgemeinde zu gehören? Ist es Gnade? Leute, ist es Gnade? Ist kein Verdienst? Und Gott wird für seine Überwinder, Leute, die Tür aufmachen, wenn es soweit ist. Kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Ihr wart über so wenig treu. Ihr habt das Wenige, das ich euch gegeben habe, behalten, bewahrt, geliebt. Das benutzt, die paar Brötchen, was ihr bekommen habt, da habt ihr genagt daran. Kommt her, ich will euch zeigen. Und die Offenbarung beginnt. Kommt her, komm, steig auf, Johannes. Bleib nicht immer unten. Sieh nicht nur das Vergängliche, die Probleme, die Umstände. Der fällt ab und der fällt ab und der fällt ab und der fällt ab. Ich sag, in den letzten Tagen glaub nicht, dass Erweckung kommt. Ich glaub nicht, dass Erweckung kommt. Sondern ich glaube, dass der Abfall kommt. Falsche Propheten. Der Abfall kommt. Aber wenn der Herr kommt, dann werden plötzlich die Gräber öffnen und die Toten werden auferstehen. Das wird die Erweckung sein. Und plötzlich werden stehen vor dem Herrn. Der Herr wird die Tür aufmachen für die Überwinder. Ganz schnell noch, ich muss weitergehen. Das Buch Jona. Du hast bestimmt das Buch Jona schon gelesen und gehört. Der Jona, die Tür wurde aufgemacht, die kamen rein. Und weswegen bist du da? Was machst du hier? Und so weiter. Wurde befragt und dann wurde über Bord geworfen. Und da heißt es, und der Herr verschaffte einen Fisch. Und dieser Fisch hat den Jona verschlungen. Und Jesus sagt den Israeliten, dem damals alten testamentlichen Volk, wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona. Auch für dich gilt dieses Zeichen und für mich auch. Glaub nicht, dass nur für die Israeliten, für die Juden das gilt. Nein, das gilt für uns alle, dieses Zeichen, der Fisch. Deshalb haben viele Christen so einen Fisch hinten am Auto. Aber die gehören nicht zum Anglerverein. Die gehören Jesus. So ein Fisch. Als der Fisch den Jonas verschlang, weißt du, und der Fisch musste sein Maul halten. Stell dir mal vor, da wäre das Maul des Fisches offen gewesen, da wäre das ganze Wasser, Salzwasser, die ganzen Fische, die ganzen, was alles, die Algen und was sonst noch im Wasser schwimmt, wäre das rein. Der Fisch war das Maul gehalten. Der Fisch musste mit verschlossenem Maul weiter schwimmen. Und erst dann, als er dort ankam, wo Gott ihn haben wollte, den Jona, hat der Herr dem Fisch das Maul geöffnet und er spuckte den Jona raus. Und ich sag dir, der Herr schließt die Türen zu und der Herr macht die Türen auf. Das ist der Herr. Niemand anders. Und so brachte der Fisch den Knecht Gottes zu seiner Bestimmung an dem Platz, wo er wieder weitermachen konnte, wo er ein Segen war, wo er Ninive zu Gott rufen konnte. Wundere dich nicht, wenn Gott Türen verschließt von falschen Menschen zu falschen Menschen. Einfach, der verschließt die Türen. Es wird das Maul gehalten. Kannst nicht sprechen, der Geist wehrte es. Und dann öffnet er im richtigen Augenblick die Tür. Und du wirst ausgespuckt. Und dann fragst, wo bin ich jetzt? Verstehst du? Die Erde gab die Toten her. Die Hölle gab die Toten her. Das Meer gab die Toten her. Das Feuer gab die Toten her. Plötzlich werden sie ausgespuckt. Und die Heiligen kommen. Und auf weißen Schimmel. Ich empfehle dir, lerne reiten. Du musst im Himmel nachher auf dem Schimmel reiten. Nimm Reitkurs. Jesus sagt, das Zeichen Jonas, das ist der Schlüssel. Für jede Tür unseres Lebens hat der Herr den Schlüssel in seiner Hand. Er schließt auf und schließt zu. Er öffnet zur rechten Zeit. Er wird auch jene Tür öffnen, dass die Erlösten heimkommen, die Sieger. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Das soll dich treffen. Nicht die, die das Leben verpasst haben, die das Ziel verfehlt haben. Die siegende Gemeinde ist die, die von Gott geführte Gemeinde, von Gott selbst bediente Gemeinde. Und der Herr diente zu Tisch. Im Angesicht unserer Feinde deckt er jetzt den Tisch. Das ist der Herr. Die siegende Gemeinde ist die Gemeinde, die Gott selbst ausrüstet mit der ganzen geistlichen Waffenrüstung. Die Gemeinde, die siegende Gemeinde ist jetzt die Gemeinde, die Jesus selber baut, nicht der du und ich oder wir. Nein, der Heilige Geist. Die siegende Gemeinde ist die vom Heiligen Geist vollendete Gemeinde. Du musst nur mitmachen. Du kannst nichts dabei tun. Du kannst nur dich bedienen lassen, nur mitmachen lassen. Dabei sein ist alles. Es gibt ein schönes altes Lied. Wir haben keine Folie dafür. Aber ich werde auch nicht singen. Ich kann singen. Wer zieht als Sieger durchs Perlentor? Da heißt es, wer zieht als Sieger durchs Perlentor? Bald, ja bald. Schneller als du denkst. Wer wird begrüßt von der Engel, vom Engelchor? Wirst du es sein? Werd ich es sein? Wer wird auf den goldenen Gassen stehen? Wirst du es sein? Werd ich es sein? Eine gute Frage. Wir Christen sollten uns prüfen. Der Mensch prüfe sich selbst. Wir gehen zum Abendmahl. Du solltest prüfen, nicht nur das Abendmahl nehmen und denken, das reicht schon. Ein paar Tropfen Wasser, ein bisschen Wasser, vielleicht nur ein Taufbecken, das reicht nicht aus. Wer wird als Sieger durchs Perlentor ziehen? Wer wird mit jauchzenden Scharen vor Gott stehen? Wer wird? Wer wird mit strahlenden, wer wird den strahlenden König sehen? Wirst du es sein? Werde ich es sein? Weißt du, wenn du den König plötzlich siehst, in seiner ganzen Fülle, seiner ganzen Herrlichkeit, wirst du es sein? Werde ich es sein? Eine gute Frage. Wer ist, der freudig sein Kreuz hinlegt und sagt, oh Herr, danke, vorbei. Die Schlacht ist vorbei. Die Waffen lege ich jetzt hin. Im Himmel brauchst du die Waffen nicht mehr. Bald, ja bald. Wer wird es sein? Jubeln die Krone des Sieges tragend. Wer wird es sein? Wer wird dort wallen in weißem Kleid? Wer wird erwachen in der Heiligkeit? Wirst du es sein? Werde ich es sein? Eine ernste Frage. Der Mensch prüfe sich selbst. Du hast keine Aufgabe, den anderen zu prüfen. Der wird es nicht sein, der wird es sein. Prüf dich selber. Wirst du es sein, werde ich es sein. Wer wird es sein? Wer wird zu dieser siegenden, himmlischen, göttlichen Schar gehören? Auf den weißen Pferden? Lob und Dank. Lass uns aufstehen. Lass uns ins Gebet gehen. Lass uns den Herrn fragen, wer zieht als Sieger durchs Perlentor? Herr, wer wird es sein? Wer wird es sein, der in diesen neuen Jerusalem einzieht und diese himmlische Wohnung bewohnen wird und mit dir wiederkommen wird? Wer wird zu diesen 1000 Heiligen gehören? Werd ich es sein? Wirst du es sein? Der Mensch prüfe sich selbst. Lieber Heiland, wir stehen jetzt in deiner Gegenwart und wir prüfen uns selbst, auch wenn wir jetzt zum Tisch des Herrn gehen, zum Abendmahl. Herr Jesus, wir prüfen uns selbst. Nicht das Abendmahl macht uns heilig, nicht irgendwelche menschliche Aktionen, sondern das Wirken deines Heiligen Geistes heiligt uns. Dein Wort heiligt uns. Deine Gegenwart heiligt uns. Christus in uns ist, was uns heilig macht. Herr, du hast die Tür verschlossen für den Jona damals, dass er das Land erreichte, wo er sein sollte. Und du wirst auch deine Kinder dorthin bringen, wo sie sein sollten, wo das Meer die Toten ausspuckt. Das Feuer, die Hölle, die Toten hergibt und wir werden sein bei dem Herrn alle Zeit und ewiglich. Heilige deine Gemeinde, Herr Jesus. Ich segne sie, jetzt Vater, in Jesu Namen. Amen.